Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorama am Mikrofon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snorama und Gäste im Studio sind heute
Martina Maria Reichert
und Dirk Weiler.
Beide zu sehen im Shakespeare-Klassiker, was ihr wollt. Einmal als
Olivia
und
als Feste der Narr,
der sich sehr viel Zeit und Raum lassen darf. Zu Beginn der Zweiteile, eigentlich ist es ja viel umfangreicher, das Stück, aber es ist jetzt in der Fassung in Schwäbisch Hall bei den Freilichtspielen zweigeteilt, mit einer kurzen Pause dazwischen, auch ungewohnt für die Freilichtspiele, muss man sagen. Ungewohnt für die Darstellerinnen und Darsteller sicherlich auch das neue Gebäude, weil es sich doch, finde ich, zum alten ganz wesentlich unterscheidet. Ich könnte jetzt sagen, sehr schlicht sagen, die Bühne ist auf der anderen Seite, aber wenn man es vergleicht mit dem alten Globe-Theater. Wie fühlt es sich denn an, in einem geschlossenen Globe-Theater zu spielen?
Also ich kannte das alte Globe-Theater ja nicht. Also ich, doch, an meinem ersten Tag hier in Schwäbisch Hall wurde es gerade abgebaut. Also ich hab den Abbau gesehen, habe auch nie in einem Globe gespielt. Deswegen kann ich es gar nicht mit dem alten Globe vergleichen. Aber es ist natürlich was anderes, als im Freien zu spielen. Und dennoch ist es irgendwie im Freien. Wir hatten das Dach jetzt noch nicht auf, also zum Spielen noch nicht auf. Es war mal bei Proben auf. Dann wird das schon ganz spannend, glaube ich, wenn man eigentlich in einem geschlossenen Raum spielt, aber die frische Luft reinkommt. Jetzt verglichen mit draußen hat es das natürlich, es ist ein Theater halt, ne? Also es ist schon ein geschlossenes Theater, geschlossene Bühne, das Licht ist alles da. Aber die Menschen, die da sitzen, die sitzen natürlich auch etwas steiler. Auf der Treppe ist es umgekehrt. Wir sind steil auf der Treppe, die Menschen sitzen unten. Hier sitzen die Menschen steil auf der Treppe vor einem. Was sagst du?
Also ich kenne das alte Globe sozusagen auch nur aus der Zuschauerperspektive. Ich habe da auch nicht gespielt. Ich habe mir da in der letzten Spielzeit, also bevor sozusagen der Christian hier angefangen hat, unter Biermeier noch eine Inszenierung von der Shakespeare Company angeguckt. Und ich mochte das schon sehr, muss ich sagen, das alte Globe. Also nur diese eine Vorstellung. Ich fand, das hatte was schon was Puristisches, was ich sehr mochte. Auch wenn ich dann von Leuten gehört habe, dass es da durchaus, glaube ich, auch Menschen gab, die sagten, man sitzt etwas unbequem und so. Also ich fand das irgendwie, ich habe so Holz, Steine, was Erdiges in Erinnerung irgendwie dazu, auch sehr luftig. Das heißt, ich mochte das, diese Vorstellung, die ich gesehen habe, da mochte ich den Bau sehr. Und natürlich ist es jetzt was völlig anderes, würde ich schon sagen. Ich finde, das Magische eigentlich, sowohl an dem Alten als an dem Neuen, ist für mich eigentlich vor allem der Ort, an dem dieses Globe steht, also auf dieser Kocherinsel. Und auch, dass es eben ein Rundbau ist. Also, dass beides sozusagen diese starke, also ich finde, das ist eine ganz starke, so wie man sagt, die Pyramiden sind eine starke, man kann kaum was Stärkeres finden als das Dreieck sozusagen, hat aber für mich dieser geschlossene Kreis auch symbolisch was für mich den Ort, eben den alten und den neuen, auch sehr stark verbindet. Selbst wenn natürlich die Elemente, aus denen es gebaut ist und so, natürlich eben ja nicht mehr nur aus Holz und so, ne, völlig anders sind. Und das heißt, dieses Rund und wo es steht, das ist für mich die Verbindung. Und Und ich finde in dem Neuen, gerade wenn die Vorhänge offen sind, das ist jetzt bei unserer Inszenierung nicht, aber es wird auch bestimmt Inszenierungen geben, wo dann die Vorhänge offen sind, dann sieht man durch die Waben durch wirklich in die Natur und da finde ich das Lichtspiel unglaublich. Also das ist schon sehr speziell, finde ich. Ja, das würde ich sagen irgendwie. Es ist sicherlich über die drei Ebenen, also man kann ja eben auch auf diesen drei Ebenen spielen. Natürlich ist das auch eine Herausforderung. Mhm.
Ist auch die Unmittelbarkeit zum Publikum, die ist natürlich auch gegeben. Also in einem schönen Guckkastentheater hat man natürlich über sich den Schnürboden, man hat die Kulissen. Hier steht man steht schon sehr exponiert da, also zum Publikum.
Ja, ja, die sind schon auch gerade unten. Der Rang ist natürlich ein bisschen sozusagen wirklich, wo man von oben drauf guckt. Das ist auch beim alten Globe so gewesen, dass man da schon weiter weg ist, jedenfalls auch in meiner Erinnerung. Aber das alles, was unten ist, die sind natürlich sehr nah dran. Also das finde ich aber ist ja auch der Reiz, dass die Zuschauer, so habe ich es jetzt auch schon in den ersten Vorstellungen wahrgenommen, dass die Zuschauer auch das durchaus auch genießen, so nah dran zu sein.
Was natürlich auch das Spiel mit, mit dem Publikum natürlich auch ein bisschen herausfordert, würde ich sagen.
Genau.
Ja, aber dann hat man trotzdem die Beleuchtung. Es ist ja nicht Tageslicht. Also das hatten die natürlich damals, ne?
Ja.
Im Globetheater in London. Die waren natürlich viel unmittelbarer, weil die haben das natürlich nicht beleuchtet. Die haben ja auch immer nur bei Tag gespielt. Es hat was von einer Studiobühne, wenn man unten die Zuschauer betrachtet. Mhm. Dann hat man aber wiederum den Rang. Man kennt es vielleicht aus einem Opernhaus, da muss man natürlich den Rang mitbespielen. Aber hier ist es viel steiler. Mhm. Und das ist dann doch nochmal eine andere Sache. Weil ich finde, die Spielweise, man muss sich da schon nach oben öffnen, damit diese Menschen, die da oben sitzen, nicht abgeschnitten werden. Also es ist schon eine Mischung. Studiobühne, Freilicht, Empore, dennoch ist es dunkel, also ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen zurechtfinden. Man muss da wahrscheinlich mehr als einmal gespielt haben, bis man das alles so umfassen kann.
Ja, ich bin schon auch sehr gespannt, was sich dann sozusagen im Sommer verändert, ne? Weil wir es dann ja wirklich das Dach offen haben werden und das wird schon auch für uns schon nochmal eine andere Spielatmosphäre machen. Auch sicherlich insgesamt so, auch für die Zuschauer, aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil das wird schon was verändern. Ich erwarte natürlich auch, dass sich mindestens ein Vogel mal verfliegt und dann durchs Haus flattert oder so. Du guckst. Naja, also das ist natürlich, ne, das ist
ja, das also kann passieren.
Wieder vielleicht die Freilicht. Ja, ein
Schmetterling, das wird dann
genau, oder die Schmetterlinge. Also
genau. Ist. Aber was man auch sagen muss, jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die Bühne geredet und wie das so vorne ist mit dem Publikum. Mhm. Es ist natürlich auch der absolute Luxus, Freilicht zu spielen. Und man ist in einem Haus, in dem man die Bühne hat, eine Garderobe hat, eine kleine Kaffeeküche hat, eine Dusche hat. Das hat man sonst natürlich so nicht. Das ist immer ein anderes Gebäude und hier hat man das natürlich schön auf einem Fleck zusammen.
Im Vergleich zum alten Globe ist das, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Unterschied, dass es jetzt so richtige Garderoben eben hat, Duschen und so. Und das war ja vorher alles so im Bunker, könnte man fast sagen, alles unterirdisch untergebracht und auch nicht immer bei Hochwasser das große Vergnügen, glaube ich. Wie ist es denn, wenn man mit dem Sprechen auf der Treppe ist, das eine Sache, aber so in so einem Haus, also ich hatte das Gefühl, man hört eigentlich auf allen Bereichen ziemlich gut als vom Publikum aus. Wie ist der Eindruck, wenn man auf der Bühne steht?
Also verglichen mit der Treppe,
die ja gnadenlos ist, muss man dazu sagen,
ist es äußerst angenehm. Wir dachten eigentlich, man muss viel geben wegen der Akustik. Gut, geschlossener Raum im Moment auch noch, ne? Das Dach ist ja zu. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, man muss gar nicht so viel geben, wie ich gedacht habe. Man muss natürlich schon ein größeres Haus bespielen, aber man muss nicht das Freie besprechen wie auf der Treppe, wo man nun wirklich ziemlich Gas geben muss, dass man überhaupt gehört wird.
Das ist ja interessant, ich hätte es genau andersrum angefangen. Echt? Ich dachte, man kann so einen ganz reduzierten Ton und ich mag das auch sehr gerne. Ich habe das auch ganz am Anfang der Proben sehr viel ausprobiert in meiner Figur, so mal sehr, ich sag mal so auf einem ganz lowen Ton und aus der Hüfte geschossen, könnte man sagen, auch etwas schneller die Sachen mal so weggesprochen. Und das verträgt die Bühne nicht. Da musste ich dann die Erfahrung machen, dass es ein bisschen trügerisch ist. Weil wenn man draufsteht, denkt man erstmal, dass man so einen ganz kleinen Ton auch probieren kann. Aber ich glaube, dann ist wirklich so, dass dann der Rang nicht mehr so viel davon hat. Oder ab einer gewissen Geschwindigkeit, habe ich einfach festgestellt oder haben wir auch zusammen rausgefunden, eine gewisse Geschwindigkeit verträgt es dann nicht mehr, wenn es zu schnell wird. Aber das ist auch auf der Bühne, auch auf der Treppe. Also insofern ist das jetzt vielleicht nur was, was man in so einem kleineren Raum denkt, na, das könnte vielleicht gehen. Und da hat diese Bühne schon, finde ich, ähnliche Gesetze wie auch alle anderen Theater, wo ich gespielt habe, die einen Rang haben. Da kannst du eben dann nicht mehr, auch selbst wenn du das Gefühl hast, es ist unten, fühlt sich an wie Studio, kannst du es aber nicht wie Studio bespielen. So.
Dennoch ist es nicht die Treppe.
Ja, dennoch ist es nicht die Treppe, würde ich auch sagen. Wirklich.
Ja. Also man kann sich auch mal umdrehen und wirklich nach hinten sprechen. Und wenn man das dann geschickt macht, dann wird man gehört, das geht auf der Treppe einfach nicht.
Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, bei plötzlichen Wegdrehen und Sprechen, da hat man dann ein bisschen Schwierigkeiten, dann ist noch zu verstehen. Also wenn es langsam geht, ist es kein Problem.
Deshalb, also das ist, wenn dann ein Tempo noch drin ist und du drehst dich weg, dann ist es natürlich eben, muss man schon sagen, wow, da muss man schon sehr deutlich und eben auch Tempo reduzieren. Ich meine, ich habe ja ganz am Anfang, wo ich nach hinten spreche, da bin ich mir zum Beispiel sehr bewusst, dass ich sehr laut einsteige und sehr langsam einsteige für mein inneres Tempo. Ich bin eigentlich eher jemand, der schnell unterwegs ist. Das heißt, das nehme ich da natürlich schon mit. Ja.
So, wir haben jetzt ein bisschen ausgelotet, wie es ist im neuen Globetheater. Außer es gibt jetzt noch irgendwelche Ergänzungen zu dem, was wir bisher gesagt haben, aber ich glaube nicht. Ich sehe nur Ratlosigkeit kurz.
Nein, gar nicht. Nein, nein. Die Leute sollen kommen und sollen sich selber ein Bild machen. Ja. Ich glaube, der Punkt ist, dass Ich glaube, man kann ganz viele tolle Sachen am alten Globe sehen und sicher viele Menschen, die da waren und Vorstellungen gesehen haben, werden da vielleicht auch ein bisschen wehmütig sein. Oh, das war ne, so. Und trotzdem, glaube ich, hat das Neue einen ganz anderen neuen Reiz. Und ich denke, wie gesagt, das, was ich gesagt habe, es gibt für mich auch eine Verbindung zwischen diesen Häusern, obwohl die ja sehr unterschiedlich aussehen. Oder wie du es gesagt hast, die Bühne hat sich gedreht und so. Ne? Jetzt ist es irgendwie auf der anderen Seite gefühlt.
Ja. Dafür gibt es jetzt eine Hebebühne.
Eine Versenkung.
Eine Versenkung.
Eine Versenkung, also, ja. Und das Haus ist schon, es ist schon, ich finde es schon einen magischen Ort. Wie gesagt, das Lichtspiel, was man auch da drin auch haben kann, wenn man so einfach in dem Raum ist. Ich finde, er lässt eben auch andere Veranstaltungen da drin denken und das finde ich großartig.
Das finde ich gut. Und die Sitze sind bequem.
Ja.
Also man sitzt da sehr gut. Man kann da lange sitzen. Die Stücke sind dann ja auch länger.
Genügend Beinfreiheit.
Wenn man in der Pause geht, es gibt ja auch Bewirtung draußen.
Genau.
Sehr nett und schmackhaft. Und man kann natürlich ein ganz anderes Repertoire auch jetzt anbieten.
Ja.
Das darf man natürlich nicht vergessen. Also Sachen, die man auf der Treppe nie spielen könnte, glaube ich, oder das, was sehr, sehr schwierig wäre, die kann man nun dennoch Freilicht in diesem Hause spielen. Toll.
Und man kann nach außen auch spielen. Das ist auch neu.
Genau.
Ja.
Wenn die Türen geöffnet werden. Hinter der Bühne.
Ja.
Wo die dann sozusagen zum Vordergrund der Bühne werden. So. Bevor wir weiter über das Globe und die Inszenierung von Shakespeares Was ihr wollt sprechen dann, habe ich als nächstes etwas Musik, die uns heute durch die Sendung begleiten wird. Marina and the Cats heißt die Gruppe und wie heißt das? Schwierig zu entziffern. Swing Salabim heißt die CD. Daraus jetzt 1000 Miles Ahead. Ja, und wir sind hier nach wie vor bei Freilichtradio auf Radio Störfunk am Mikrofon. Ralf Norama. Gäste, wir wiederholen es nochmal.
Martina Maria Reichert.
Und Dirk Weiler.
So, für alle, die es jetzt zugeschaltet haben, wissen, wer was ist. Von der Stimme her zumindest. Und es geht um das Globetheater, es geht um die Inszenierung im Globetheater. Die erste, William Shakespeares, Was ihr wollt. Ihr seid als Narr und Olivia zu sehen in diesem Stück. Und ich glaube, ich beginne mal mit dem Narren, weil er eigentlich jedes Mal zu Beginn etwas vorwegnimmt, was das Stück ein bisschen bestimmt. Einerseits das Komödiantische, andererseits aber auch die Zeit, die man sich in dieser Inszenierung lässt, um diese Gefühlslagen auszuloten, finde ich. Das ist das, was mir jedenfalls aufgefallen ist. Die Gefühlslagen der einzelnen Figuren in diesem Stück. Kann man das so sagen? Zumindest beim ersten Vorspiel?
Beim ersten Vorspiel? Die Wassergeschichte?
Ja.
Die Wassergeschichte. Also das Komödiantische, glaube ich, schon. Da ist natürlich auch ein bisschen Tragik. Also es ist ja schon so ein bisschen eine charmante Clownsnummer, würde ich mal sagen. Ohne viel Pipapo. Das Komödiantische ist drin, aber es ist natürlich auch ein wenig die Verzweiflung drin, die Ratlosigkeit, die ist da auch mit drin. Und das Wasser, das ja eine große Rolle spielt. Also letztendlich dreht der Narr am Anfang die Wasserhähne auf, damit das ganze Ding laufen kann. Gemütslage, die Gefühlslage. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, da ist was dran.
Ja, das Wasser spielt deshalb eine Rolle, weil Viola wird ja nach einem Schiffbruch an Land gespült, sozusagen in einem unbekannten Land, könnte man sagen. Es ist zwar Illyrien genannt im Stück, aber ich glaube, das war jetzt nicht wirklich als Ortsbestimmung gedacht. Es kann überall sein im Grunde. Mhm. Es waren auch diese, und ich finde auch den Narren, dann ist auch, finde ich, so ein bisschen das verbindende Element zwischen, sage ich jetzt mal, den Ebenen, die ein bisschen angedeutet sind. Hier die etwas einfachere Ebene, wenn auch gewissermaßen adlig, der Säufer. Auf der einen Seite der Ritter dann noch dazu und die Kammerzofe und auf der anderen Seite aber sozusagen die Zwillinge und die beiden Adligen, was ja im Grunde, denke ich, früher auch als Spielebenen wahrscheinlich ausgelotet wurde. Und da finde ich den Narren auch ein bisschen das verbindende Element zwischen diesen Ebenen.
Also er wandelt auf jeden Fall zwischen diesen Welten umher, kommentiert viel, stößt ab und zu was an, deckt vielleicht etwas auf, hat aber auch seine eigenen Probleme, mit denen er sich rumschlagen muss. Das Interessante ist ja, dass das nicht einfach so ein Narr ist, der jetzt clownesk herumläuft und lustige Sachen macht, sondern er kommentiert schon sehr das Geschehen oder auch die Gefühlslage der Person. Oder gerade bei Viola, da fragt er natürlich auch mal nach oder erkennt da was oder deckt fast ein Geheimnis vielleicht mal auf. Dennoch ist er ein Angestellter. Und ein Freelancer gleichzeitig, der natürlich auch ums Überleben kämpft. Also er muss auch arbeiten für sein Geld. Und das ist so die Gratwanderung. Wo ist es denn, wo hat es was mit ihm zu tun? Wo hat es was mit den anderen zu tun? Und er arbeitet. Wo nimmt er vielleicht auch mal kein Geld und kommentiert nur? Man kann den nicht so richtig einordnen. Der wandelt da so herum, dieser Narr. Zwischen diesen Welten, das finde ich schon, kann man schon sagen.
Ich hatte jetzt bei dieser Inszenierung auch stark das Gefühl, das Ganze ist ja nicht nur eine Komödie, eigentlich eine Tragikomödie. Und Opfer des Ganzen wird der Haushofmeister, so der Spießbürger der ganzen Sache, nämlich Malvolio zum Schluss, dem dann alle doch übel mitgespielt haben letzten Endes. Manche unwissend, manche ganz bewusst.
Danke, dass du mich anschaust, weil ich bekomme am Schluss auch etwas ab, wo ich denke, ich kann da eigentlich nichts für. Aber so stimmt es vielleicht auch nicht. Aber ja, manche unwissend und manche sehr natürlich mit Vorsatz.
Natürlich, das fällt mir jetzt noch ein, wir haben die von der Hebebühne gesprochen, die lässt sich auch wunderbar, hat man in diesem Inszenierung gesehen, für eine simple Sache nutzen, nämlich für eine kleine Vertiefung, in der dann Wasser steht. Und man kommt rein als Publikum und denkt, hat es da reingeregnet vorher oder war das Dach offen? Was ist passiert? Und wird dann erst im Verlauf des Ganzen gewahr, was für eine Rolle das alles spielen kann. diese Anführungszeichen Pfütze, große Pfütze auf der Bühne.
Ja, wie der Name am Schluss ja auch singt, ne? Und der Regen regnet jeden Tag.
Das wurde ja noch beim kleinen Dialog zur Eröffnungsgala vom Intendant Christian Doll und Oberbürgermeister Hermann Josef Pegg ein bisschen auf die Schippe genommen. Die Sache mit dem Regen und dem echten Globetheater und England. Aber jetzt nochmal zurück zur Inszenierung selber. Wie kann man denn da diese Gräfin einordnen? Also ich saß da und dachte, da ist der Herzog, da ist die Gräfin. Mhm. Die verlieben sich eigentlich im Grunde in dieselbe Person. Mhm. Unbewusst, auf der einen Seite auf jeden Fall. Im Grunde ist es ja auch so ein bisschen ein Spiel mit dieser Viola. Also ihr habt jetzt hier die Alice genommen, also eine Frau. Mhm. Aber im Grunde könnte es auch ein Mann spielen, oder?
Naja, bei Shakespeare waren es ja alles Männer. So, da könnte jetzt der Dirk wahrscheinlich nochmal ausführlich was sagen. Ich nenne ihn nämlich immer Master Shakespeare. Also er ist wirklich der Experte. Er winkt ab, doch. Jedenfalls in unserer Gruppe. Wenn es, wie gesagt, also das, ich glaube, dass in der Setzung, wenn man jetzt nicht sagt, es spielen alle wie bei Shakespeare, alle Rollen werden von Männern gespielt, dann macht es natürlich Sinn. Man macht es schon so, dass sozusagen Viola eben eine Frau ist, die sich eben verkleidet und als Mann ausgibt. Weil dieses angeschwemmt werden in Illyrien macht auch so ein bisschen auf, kann man überhaupt als Frau in einer fremden Welt als Frau bestehen? Ja, und da sagt eben Shakespeare, sage ich jetzt schon mal, nein, nicht so ohne weiteres. Da ist es besser, man nutzt sozusagen die Verkleidung, einen männlichen Habitus, so würde ich jetzt mal sagen, dafür steht die Verkleidung ja auch, um in dieser Welt, in dieser anderen zu bestehen. Auch wenn es ja kein, wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht konkret ein Land gemeint, Illyrien, es ist Twelfth Night, ist ja das Ende der Rauhnächte eigentlich, also die ja zwischen den Jahren sind und die eigentlich so ein bisschen so ja auch begangen werden als zwischen den Welten. Ja, und das ist eigentlich die letzte, also der Originaltitel oder Untertitel, ne? Ist es der Untertitel Twelfth Night?
Nee, umgekehrt.
Umgekehrt. Was ihr war.
What you want
is das meine ich mit Master Shakespeare. Danke, Dirk. Genau. Das heißt, das macht ja schon so klar, das ist so ein, es ist eben so ein Irrlicht eigentlich, dieser ganze Abend, finde ich. Um jetzt nochmal zurückzukommen, ich finde, da stellt sich jetzt nicht die Frage, ob das eben jetzt hätte ein Mann spielen müssen, sondern es ist dann eben gesetzt, dass es eben schon darum geht, auch um die Verkleidung, dass eben die Frau als Mann sozusagen dann ja eben der Olivia begegnet und auch dem Orsino, hast du ja auch gesagt, du meintest jetzt wahrscheinlich mit dem, beide verlieben sich, dass auch am Ende des Stücks kann man ja sehen, dass auch Orsino durchaus Gefühle, würde ich jetzt mal sagen, für Viola hat, auch wenn sie als Cesario bei ihm im Dienst ist, also natürlich als Mann. Und das ist natürlich, sag noch mal, worauf du hinaus wolltest, weil mich würde auch interessieren, was hast du denn gesehen? Was hast du gesehen? Weil du hast mich ja gefragt nach der Gräfin und wie ist denn das und so. Was hast du denn gesehen? Das ist immer für mich die spannende Frage.
Die Gräfin, man hat ja dieses Auflösen dieser Klassenschichten letzten Endes spielt da ja auch eine Rolle, weil das ist ja ein Diener, dieser Cesario. Mhm. Und hier haben wir den Adel und eigentlich zu dieser Zeit hat sich Adel nur mit Adel verheiratet. Mhm. Nicht? Deshalb ist das Ansinnen des Herzogs ja nicht falsch. Mhm. Und es waren sicherlich auch nicht Liebesheiraten zu dieser Zeit.
Genau.
Von daher ist es vielleicht heute, manchmal muss man das nochmal so hinterfragen auch oder zurückdenken, sage ich jetzt mal, in diese Zeit. Das spielt dann manchmal ja auch noch eine Rolle. Aber dann wird jetzt dieser Diener zum Liebesobjekt oder die Dienerin. Mhm. In Anführungszeichen. Mhm. Und da werden ja diese Klassenschranken irgendwo auch aufgelöst.
Mhm. Ja, ich denke, es ist ein, also Das finde ich zum Beispiel einen der schwierigsten Punkte, weil der uns, wie du das auch schon sagst, so fern ist. Wir sind so sozialisiert mit einer romantischen Vorstellung von Liebe, die da erst ja sozusagen aufkam. Also ja. Überhaupt sozusagen dieses Verständnis, wie du sagst, von einer Liebesheirat oder so. Ne? Das finde ich den schwierigsten Punkt, also eigentlich diese Standesgeschichte. Für mich ist es so, dass ich das einfach nur, ich kann dir nur sagen, wie ich das empfinde in der Arbeit oder was ich darin sehe, was ich darin lese. Für mich ist die Viola eigentlich auch ein Spiegel der Olivia selbst. Also es ist sozusagen, die Figur hat ja, also Shakespeare sagt, sie ist in Trauer. Sie hat ihren Bruder verloren, sie hat den Vater verloren. Jetzt haben wir da auch, glaube ich, einen Weg gewählt, der vielleicht ein bisschen untypisch ist. Wir haben nicht so stark diese Trauer wirklich ausgelotet, sondern haben, also damit meine ich jetzt auch den Christian als Regisseur und mich als Spielerin, sondern haben auch die Trauer als einen Schutzraum verstanden, in den sie sich begibt, in dem sie sich schützt, genau vor diesen, ich sag jetzt mal, Avancen vom Herzog. Mhm. Also das heißt, ich habe, oder so haben wir es auch beide gelesen, oder der Christian hatte das sehr stark und ich hab dann so versucht zu schmecken, hat das in mir Resonanz, dass die Trauer als Schutz benutzt wird, damit sie eben nicht in dieser Standesgesellschaft, genau, jetzt muss ich das Angebot dieses Herzogs annehmen, sondern eigentlich da auch eine letztlich moderne Frau, eine moderne Frau erzählen zu wollen, die eben nicht, die selber entscheiden möchte, die selber werben möchte. Das alles, was man dann ja auch darin sieht, ne? was sie dann ja tut, der Viola gegenüber. Und wo die Trauer eigentlich viel stärker zu einem Schutzmantel wird, unter der man sagen kann, ich muss ja nicht auf das Angebot eingehen. So. Und ich sehe die Viola als ein Spiegel zur Olivia. Es ist etwas, dass sie etwas von sich selber, meiner Meinung nach, so wie es, glaube ich, immer im ersten Verliebtsein ist, da ist immer die Frage, sieht man wirklich den anderen oder ist nicht der andere auch ein perfekter Spiegel, um den bestmöglichen eigenen Entwurf von sich selbst darin mitzusehen, auch in der Beziehung zu dem anderen. Mhm. Und so empfinde ich die Viola, dass sie sozusagen ihr, wir haben sie ja auch sehr männlich angelegt, auch im Kostüm, das war dann eben so eine weitere Entscheidung, auch mit der Anne Brüssel, was ich sehr schön fand, weil das in dem Fall wirklich auch ein Dialog war mit ihr. Manchmal sind ja Kostüme einfach auch, quasi kommt man und die Kostümbilderin hat sich es einfach selbst in ihrem stillen Kämmerlein überlegt, was die Leute anziehen. Jetzt hatten wir hier das Glück, dass ich Anne ja auch kenne aus Projekten, die ich auch mit ihr zusammen gemacht habe und dass wir zusammen überlegen konnten, wie wollen wir die denn erzählen. Und sie ist eben am Anfang sehr männlich. Also ich erzähle sie eigentlich als eine sehr, wenn man so will, in einer männlichen Gesellschaft angekommene Frau in einer Machtposition. Und dass das eben aufweichen darf über die Viola. Interessanterweise, dass sie eben auch weiblicher wird, obwohl sie eigentlich in der Viola ja eben vermeintlich einen Mann sieht. Und ich glaube eben, dass es nicht um das Männliche geht, was ihr da begegnet, für mich, sondern eigentlich um das Weibliche, was sie in der männlichen Verkleidung aber auf einmal erkennen kann. Das finde ich sehr spannend. Also das ist so für mich das, dass die sich eigentlich beide spiegeln. So, jetzt Dirk, machst du Shakespeare? Nein.
Sehr gut. Bevor wir dazu weitermachen, würde ich vorschlagen, wir hören aber noch etwas Musik. Noch einmal natürlich Marina and the Cats und jetzt mit dem Titel, wo ist es? Get on with it. So, natürlich sind wir noch immer bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Treibsner Rabe ist noch immer am Mikrofon, hat seine Gäste bei sich im Studio. Es geht um William Shakespeares Was ihr wollt. Das erste Stück, das im Globetheater, im neuen Globetheater, muss man sagen, in Schwäbisch Hall zu sehen ist oder zu sehen war. Es wird noch zu sehen sein, wieder zu sehen sein im Juli. Ich habe, glaube ich, den 18. Juli ist dann im Grunde eine Wiederaufnahme, kann man fast schon sagen. Ja. Nachdem da doch einige Monate vergangen sind. Und die letzte Darstellung war jetzt am Samstag. Die letzte Aufführung war jetzt am Samstag und das Globe bereitet sich jetzt auf das Jugendtheaterfestival vor. Und hat dann als nächste Premiere den Zauberer von Oz, Ende Mai, 25. Ja. Mai und am 21. Juni Ewig Jung. Das ist, glaube ich, eine, wie soll man sagen, ist das eine Revue oder wie könnte man Ewig Jung bezeichnen?
Das ist ein Stück mit Musik, würde ich mal sagen. Mhm. Ein Stück mit Musik.
In dem der Dirk mitspielt.
Da geht es darum, dass, darf ich das kurz sagen? Ja? Ja. Da geht es darum, dass Menschen mittleren Alters, so wie ich, sich selber spielen in circa 40 bis 45 Jahren. So richtig schön.
Da bist uralt. Du aber richtig alt.
Ja. Aber das ist ja,
okay.
Ist ja
so. Richtig uralt.
Ja, richtig uralt spielt man sich da selber. Also das sind Schauspieler, die dann, ich glaube, einmal in der Woche so im übertragenen Sinne vor den eisernen Vorhang dürfen. Es gibt eine Krankenschwester, die sie so klein halten will, aber wenn die Krankenschwester weg ist, wenn die Katze aus dem Haus ist, ne, tanzen die mal auf dem Tisch, dann geht's rund da mit vielen bekannten Melodien.
Und wo spielt das? Ist das nicht in einem...
Im Glob.
Nee, ich meine das Stück an
das
sich.
Stück, das ist, also sehr oft spielt man sich selber, das heißt, Herr Weiler spielt auch Herr Weiler.
Ach so.
Herrn Weiler. Und es spielt im Jahren. Glob in 50 Jahren.
Ah, okay. Jetzt habe ich es.
Also wir blicken in die Zukunft.
Okay.
Ja. Also die meisten Stücke sind sozusagen rund ums Glob angelegt. Mhm. Es gibt dann nochmal eine Wiederaufnahme vom Theaterspaziergang, Wilhelms Weite Welt. Bin ich schon sehr gespannt, wie das dann vor dem Globe jetzt läuft, ohne die Handwerker. Oder wo werden die Handwerker diesmal spielen? weil die Baustelle müsste ja bis dahin, glaube ich,
stimmt,
vollends weg sein dann.
Müsste man dann wieder aufbauen.
Nachbesserungsarbeiten.
Ja.
Nachbesserungsarbeiten.
Oder genau, Nachbesserungsarbeiten.
Nochmal zurück zu Was ihr wollt. Zu den zum komödiantischen Anführungszeichen Teil des Stückes, nämlich die drei Figuren, den Sir Toby Rülp. Ich habe den auch schon gesehen als Sir Toby Rülps geschrieben. Mhm. und den Ritter Sir Andrew Blasbacke.
Blasbacke.
Ja. Mhm. Und Maria, die Kammerfrau, Kammerzofe. Diese drei Figuren, die dann diesem, wir haben es vorher erwähnt, Malvolio dann gezielt in die Irre leiten mit einem Briefchen, das mit dem suggeriert wird, die Gräfin hätte Interesse an ihrem Haushofmeister. Was er natürlich sehr gerne sieht und dann auch so völlig der, also zum Gecken wird, also zum liebesblinden Menschen und den man dann tatsächlich also auch zur Karikatur werden lässt, nicht mit diesen gelben Strümpfen. Mhm. Das macht man eigentlich gern beim Publikum mit, irgendwie, weil er ja doch auch so wie Gunter Heuen da gekleidet ist, so als der Spießbürger mit Polunder und Krawatte dann senkt, oh je, was haben wir da für einen? Bloß zum Schluss gefriert das Lächeln dann doch. Also wie man ihn dann in den Karton schließlich steckt und ihn da, wie der Narr sozusagen den Priester spielt und ihm alles Mögliche dabei heraufbeschwört. Ist man da nicht auch geneigt, bei der Figur selber zu sagen, ich glaube, ich nehme mich da lieber ein bisschen zurück?
Inwiefern?
Ich will es nicht übertreiben, so in der Art, als Priester. Also man beschwört zwar und so, aber man fürchtet dann doch um den Verstand dessen, der da im Karton steckt.
Naja, das ist beim Narren ja so, das ist ja eine Auftragsarbeit. Er hält sich ja ziemlich raus, er hat ja keine Verantwortung. Er spielt ja nur den Priester, sagt er ja dann auch am Schluss. Mhm. Ich spielte den Pfarrer. Das Ganze artet natürlich aus. Und das ist auch allen schon klar, das ist ihm in unserer Inszenierung, wird auch dem Narren klar. Und dann begibt man sich in so eine Grauzone. Was mache ich jetzt? Ich bin ja eigentlich nur angestellt. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Aber am Schluss wird es ganz klar, wo er auch sagt, das, was man aussät, wird man auch ernten. Für alles kommt irgendwann die Rache. Und es ist einfach Rache üben an diesem puritanischen Nerv.
Und es ist ja auch nicht nur eindeutig ein Priester, würde ich jetzt mal sagen, in unserer Inszenierung. Also ihr habt ja schon, finde ich, eine Form, also was gefunden, was ich ganz spannend finde, dass das so ein bisschen changiert zwischen...
Ja, es ist textlich, es geht natürlich Richtung Psychiater auch, also jemanden für verrückt zu erklären. Ja. Also das ist natürlich auch eine Bearbeitung. Mhm. Bei Shakespeare läuft es im Original dann nochmal ganz anders, aber da haben wir nun wirklich... aus dem Zeitgeschehen heraus auch, da ist der Puritaner und der Puritaner wird eingesperrt und dann kommt der Pfarrer, der Hilfspfarrer, das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung für ihn, der ihm dann eigentlich weismacht, dass er nicht ganz dicht in der Rübe ist sozusagen. Mhm. Das lässt sich so, wie es damals geschrieben wurde, vor 400 Jahren, gar nicht mehr so übertragen, dass man das nachempfinden kann. Und was wir auch weggelassen haben, ist, dass der Pfarrer, also der Narr spielt dann den Pfarrer und kommt dann wieder als Narr und redet mit sich selber, um Malvolio in diesem Kerker, in dem er eigentlich sitzt, verrückt zu machen. Und lässt sich dann aber, also er lässt sich schon ein wenig erweichen, weil er dann ein wenig Mitleid kriegt und ihm auch Stift und Papier gibt, damit er einen Brief an die Lady schreiben kann. Aber er kann ihn auch nicht rausholen, er ist ja eingesperrt, er hat ja keine Befugnis. Und das haben wir so ein bisschen bearbeitet, dass das auf heute übertragbar ist, dass der Pfarrer eher so ein Seelsorger ist, der ihm einredet, dass er verrückt ist und dass er es mit dem Teufel zu tun hat. Und nicht Gott, sondern der Teufel die Kiste auf ihn geworfen hat. Was für einen Puritaner natürlich schlimm ist.
Und die Gräfin ist gewissermaßen die Unwissende bei der ganzen Sache. Es wird ja ein Brief von ihr sozusagen oder von der Kammerzofe geschrieben, als Brief der Gräfin verkauft, nicht? Wie geht man damit um, so zum Schluss als Figur?
Ja, das ist das, was du am Anfang, wo ich am Anfang schon kurz geantwortet habe. Also ja, natürlich gibt es am Schluss von Malvolio insgesamt in die Runde, ne? Den ich mache euch fertig, ihr Pack. Und ich weiß noch genau, als der Gunther das erste Mal wir das geprobt haben, war es erstens so, dass ich gemerkt habe, dass diese Gräfin, also dass die Olivia doch, ich habe ja eine Menge, wenn man so will, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Untertan, also ich habe die Kammerfrau, es gibt irgendwie den Onkel, der nicht ganz ernst zu nehmen ist, der zwar adelig ist, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich nur betrunken irgendwie bei mir zu Hause auf meinem Gut irgendwie rumhängt. Es gibt eben den Malvolio, der im Prinzip auch einer ist, den sie immer herbeiruft, wenn irgendwie wirklich was erledigt werden muss. Also der Einzige, der da in meinem Hofstaat, wenn man so will, irgendwie funktioniert. Und insofern habe ich also, als der Gunther den ersten Entwurf gemacht hat, habe ich gemerkt, oh, das trifft sie schon, dass jetzt erstens das wirklich zu sehen, dass er da tief verwundet ist als Mensch. Also weil sie ist nicht herzlos so, selbst wenn sie auch was sehr Kaltes auch ihm gegenüber haben kann. Das habe ich in der ersten Szene, haben wir das auch so angelegt, da bin ich einmal sehr böse ihm gegenüber, könnte man sagen. Ne? Sie ist nicht nur liebevoll, aber es gibt trotzdem eigentlich eine Verbindung zu ihm, das ist mir da klar geworden. Das heißt, ich habe gemerkt, oh, das trifft mich, was ihm passiert ist, das lässt sie nicht kalt. Und gleichzeitig, als Gunther dann abging und diese große Abrechnung machte, dachte ich, das ist jetzt aber unfair, ich kann überhaupt nichts dafür. Also wirklich so dieses, ich gehöre da nicht dazu, ich habe das nicht gemacht, das hat Maria gemacht, die hat das geschrieben. Also ich habe wirklich eigentlich in der Figur gemerkt, dass sich ein Teil von Martina sozusagen, Spielerin, auch entrüstet hat. So, kannst du mich da mal rauslassen, ich habe damit nichts zu tun. Und ich verstehe aber, dass das sozusagen, da gibt es auch nicht mehr die Differenzierung, auch für ihn jetzt, weil wenn man, glaube ich, sowas erlebt, wo man wirklich denkt, das hat die und die Person geschrieben und das tut er ja. Er denkt wirklich, ich habe einen Liebesbrief ihm geschrieben. Verdeckt gebe ich ihm Hinweise, er soll sich mir zeigen. Dann tut er das. Dann sage ich, was machst du da um Himmels Willen? Und für ihn in der Folge, weil ich sage dann auch, bitte Maria, pass auf, dass dem Mann nichts passiert. Das heißt, ich sage schon auch, kümmert euch darum, dass er dann in der Auflösung, wenn ich sage, du, ich bin da gar nicht dran schuld und ich habe den Brief nicht geschrieben und ich meinte auch nicht mit kümmern, dass sie dich in einen Karton stecken sollen, dass das dann irgendwie nicht mehr zählt und auch schwach ist, dass ne, selbst wenn sie das sagen würde, das tue ich nicht, ist verständlich. Weil ich glaube, das, was bleibt, ist die Verletzung von diesem Menschen. Und es ist dann eben nicht mehr so erheblich, wer jetzt ganz genau da seinen Anteil hat. Es sind im Prinzip alle, die da wirklich stehen und das irgendwie so mitgemacht haben. So. Insofern fühle ich mich natürlich als Olivia, da bekomme ich etwas ab, wofür ich wirklich nichts kann. Aber es ist eben wie gesagt, also das ist dann auch nicht, kann man dann auch nicht mehr an der Stelle jetzt weiter auserzählen oder so. Mhm. Es ist dann auch so, dass ich dann das auch als Figur irgendwie wegwische. Also am Ende ist einfach, ich sag nochmal, ja, man hat ihm wirklich schwer was angetan, aber dann geht diese Figur, und das macht sie auch aus, immer wieder sofort in die Führung. Dann sagt sie, wie wär's, mein Fürst, ich schaue in die Zukunft, ich sehe den jungen Mann, also Viola an ihrer Seite, wie wär's, wenn sie von heute an mich als Schwester sehen können und nicht als Ehefrau. Und also sie versucht dann wieder am Ende in dem Ganzen, wo es eigentlich tragisch wird, wieder die Zügel an sich zu nehmen und zu sagen, nee, komm, wir machen jetzt ganz pragmatisch so und so weiter.
Ist denn der Schlussgesang, den der Narr anstimmt, zuerst ein bisschen auch so der Versuch, alles zu kitten?
Das glaube ich nicht. Also inhaltlich kommentiert er ja letztendlich nochmal, was passiert ist. Also er redet natürlich von seiner Person und sagt, und der Regen regnet jeden Tag. Also egal, was kommt, egal, was passiert. Ich meine, wir reden natürlich auch von England vor 400 Jahren. Da regnet es jeden Tag. Das ist so. Aber ich glaube, es ist eher ein Statement. So, unser Stück ist jetzt vorbei, aber so ist es. Wir wollen keine Lösung. Wir wollen keine Resolution haben. Wir wollen kein Happy End haben. Es ist eigentlich auch kein Happy End, das Lied. Sondern es ist einfach nur, so ist es nun mal, Leute. Und jetzt ist unser Stück vorbei. Geht und denkt drüber nach. Es ist eher so eine Zäsur, als eine Auflösung zu finden.
Aber wirkt nicht sozusagen der Gesang, also die Musik selber, so ein bisschen als tröstendes Moment?
Dass da ein Lied kommt, generell. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ist das tröstend? Ich meine, ich singe es ja. Wie ist es denn für die Menschen?
Für mich ist das so, dass das Lied uns, was wir an dem Abend so ein bisschen versuchen, dass es immer wieder auch diese Spielerebene gibt. Also nicht nur die Figur, sondern auch ein bisschen die Spielerebene. Und das für mich bringt das Lied das so am Ende schön zusammen. Also auch wenn du mich anschaust oder wenn du die anderen anschaust, ich nehme mir das auch raus als Spielerin, genau. In so einem, auch was ich meinte mit Irrlicht, in so einem Zwischenbereich zu reagieren. Das ist nicht, manchmal, wenn wir es gemacht haben, habe ich noch irgendwie so, wo ich merke, ich habe so eine leichte Träne im Auge oder ich habe auch einmal geweint bei einer Probe, aber das war so zwischen den Welten, also wo es nicht ganz klar ist, wer ist denn das jetzt eigentlich? Ist es noch die Figur? Ist es irgendwie die Schauspielerin, die irgendwie, wo irgendwas hängen geblieben ist von dem, was da war, oder ist es einfach die Begegnung? Und deshalb mag ich dieses Lied, weil es so, so ein bisschen diese Ebenen eben, wir spielen hier für euch jetzt heute dieses Stück, was so und so alt ist, versuchen trotzdem, also trotzdem gibt es die Figuren da drin, trotzdem gibt es das Universelle in diesen Figuren, was auch heute noch Gültigkeit hat, sonst würden wir es nicht spielen. Und gleichzeitig, alle, die ihr jetzt da seid, seid ihr das erste Mal mit uns an diesem neuen Ort, in diesem Globe dabei, wie wir dieses Spiel für euch veranstalten. Und wie wir euch sagen, und wir werden es auch morgen wieder veranstalten, auch wenn es jetzt am Schluss vielleicht auch so eine Tragik hat. Wir werden es aber bewusst auch wieder sozusagen genau ne, diesen Bogen nehmen zwischen Komik und Tragik. Und das eben tut das Lied dann ja textlich, zu sagen, das Leben wird uns immer wieder an diese Punkte bringen. Von Irrsinn, von tiefem Schmerz, von tiefer Schuld, von großer Freude, von großer Illusion. All das, was man in dem Abend sieht, von großem Gefühl.
Ja, und dass das Leben auch so ist. So ist das Leben. Das gehört zum
genau,
Leben
dazu. Genau, es hat für mich so eine bejahende, es hat für mich, dieses Lied hat für mich was Bejahendes. Also es hat sozusagen nicht abzuschließen mit etwas, wow, das ist jetzt aber eine harte Packung, sondern irgendwie da drin zupacken zu bleiben und zu sagen, ja, so ist es und wir müssen das auch nehmen. So.
Und es zieht natürlich das Publikum mit ein. Also das ist schon, die Menschen werden bewusst mit eingeschlossen, das hat Shakespeare ja auch textlich so geschrieben nun mal und endet ja mit den Worten, and we strive to please you every day. Und wir streben danach, euch jeden Tag zu gefallen, eigentlich. Aber ich glaube, es hat schon auch was von, das ist alles so wichtig, das ist alles so dramatisch, das ist alles so komisch, aber letztendlich, es ist gar nicht so wichtig. So ist es nun mal. Das hat so ein, und es ist, vielleicht ist es tröstend. Ja, das, ja. Ja, gut.
Gut, deshalb hören wir jetzt auch in dieser Sendung in Freilichtradio auch wieder Musik. Ja, wir haben ausführlich hier in Freilichtradio über Was ihr wollt im neuen Globtheater diesmal gesprochen. Ihr seid auch noch in anderen Stücken, in anderen Rollen natürlich, zu sehen. Martina ist zu sehen bei?
Ich werde noch im Jedermann spielen.
Und zwar?
Treppe. Die Buhlschaft.
Aha.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Eine ansprechende Rolle, ja.
Zumal ist es...
mit viel Tradition auch in Schwäbisch Hall, also nicht nur in Salzburg.
Ich freue mich einfach mit Gunther auch das zu spielen. Das ist einfach... Das macht Spaß, wenn man Kollegen auch gut kennt und dann sowas vorhat. Genau.
Ist eigentlich das traditionsreichste Stück in Schwäbisch Hall, weil es war auch das erste, das hier aufgeführt wurde auf der Treppe 1925. Auch schon fast 100 Jahre her. Ne? Werden wir vielleicht noch erleben, das 100.
Hoffe ich doch.
Und Dirk ist zu sehen, haben wir vorher gehört, in Ewig Jung.
In Ewig Jung, ja. Und wir haben natürlich eine Wiederaufnahme von Don Camillo und Peppone.
Ah, ja.
Und ich darf wieder
den Jesus
Wasser zu Wein
verwandeln. Ich so, da wollte ich dich auch mal dazu interviewen, zu der Jesusfigur. Das hat nie geklappt in der vergangenen
Kannst im Sommer noch
Saisons. Hat es nie geklappt. Dann hoffe ich mal, dass es diesmal klappt und wünsche wie immer toi toi toi. Bitte nicht Danke sagen, das geht ja nicht. Wiederaufnahme von Was ihr wollt ist am 18. Juli, sagen wir an dieser Stelle mal ganz eindringlich. Mhm. Und davor gibt es natürlich die erste Premiere, davor wird am 25. Mai sein mit der Zauberer von Oz, mit dem Familien- und Kindertheaterstück. Und davor, übernächste Woche, Ostermontag fängt es glaube ich an, das Jugendtheaterfestival. Das wird sicherlich auch wieder spannend, international. Finde ich immer spannend, so eine völlig fremde Sprache, die man überhaupt nicht beherrscht, etwas anzusehen und rein von der Mimik und vom Handeln sozusagen drauf zu schließen, was könnte jetzt hier passiert sein. Fand ich auch immer sehr spannend. Ich bedanke mich fürs Kommen.
Danke auch.
Sehr gerne.
Und das war wie immer Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon war Ralf Storaber.